Wer um Hilfe ruft, an dem geht Jesus nicht vorbei. Wir lesen aus dem Evangelium, Matthäus 20, ab Vers 29. Matthäus 20, ab Vers 29. Und als sie aus Jericho hinauszogen, folgte ihm, Jesus, eine große Menge. Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege. Und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie und sprachen: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr und sprachen: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus und er berührte ihre Augen und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Jesus kommt, er kommt nach Jericho, er kommt zu den Menschen und genau ein Vers vor diesem Text in Matthäus 20 heißt es, Vers 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist sein Auftrag, seine Bestimmung, sein Leben, seine Vision. Zu helfen, zu dienen, Gottes Erbarmen zu zeigen, Liebe zu geben, zu befreien, Erlösung zu geben. Deshalb ist er gekommen. Er kommt nach Jericho, die tiefstgelegene Stadt auf diesem Planeten. Er bleibt nicht in Jerusalem oder Judäa, sondern geht dort ganz nach unten. Er ist mitten unterwegs, auf dem Staub der Straße, im Alltag, mitten unter den Menschen. Ich weiß nicht, ob du eher so ein Menschen- und Gruppentyp bist oder eher so auch gerne für dich. Vielleicht ist es auch eine Mischung bei allen von uns. Jedenfalls gibt es vielleicht immer so ein gewisses Maß, wo es schön ist, wenn andere da sind, wenn nicht alleine sind, aber vielleicht auch manchmal ein zu viel. Ich bin ja gerne Zugfahrer und kann aber auswählen, weil wir auch ein Auto haben, aber wenn es geht, nehme ich den Zug. Ich habe es aber auch schon mal bereut, vor allen Dingen Regionalzüge im Sommer, Regionalzüge, die völlig überfüllt sind, wo es einfach nicht mehr gut riecht, wo selbst, ich bin eigentlich da sehr entspannt, aber selbst meine Komfortzone irgendwie etwas unterschritten wird. Manche haben gerade erst Döner gegessen, das riecht man dann auch. Die Klos sind leider alle verstopft. Die Kinder schreien, die überforderten Papas und Mamas auch. Und ich hatte ein Glaubensgespräch mit einem Physikstudenten. Aber manchmal denke ich dann schon, wenn es dann noch eine Stunde Verspätung ist, hätte ich nicht vielleicht doch einen anderen Weg wählen können oder ein anderes Fortbewegungsmittel. Manchmal können wir so große Menschenansammlungen oder auch sehr viel Nähe vermeiden, manchmal auch nicht. Es gibt ja auch Arbeitssituationen, berufliches oder auch sonst. Ich kann da nicht unbedingt jedem aus dem Weg gehen. Aber will ich auch hingehen? Will ich Kontakt suchen? Will ich Nähe suchen? Und wenn ich vielleicht schon mit gewisser Lebenserfahrung auch spüre, aha, vielleicht hat sie oder hat er auch ein Problem. Vielleicht ist hier nicht alles einfach. Vielleicht werde ich hineingezogen in eine schwierige Lebensgeschichte. Will ich das? Muss ich das haben? Jesus hat es bewusst gewählt, immer wieder hineinzugehen, wo die Menschen sind, in die Orte, in die Städte, in die Dörfer. Er war umringt von vielen Menschen, er wurde angefasst, es gab Lärm, sicher auch Gerüche, wobei das ja hier nicht ganz so in der Überlieferung dann zu merken ist. Da haben wir ja nur die Worte. Aber es gab einen Grund, denn er ist gekommen, um zu dienen, ja sogar um sein Leben zu geben. Er ist Erlöser. Er macht sich auf den Weg zu uns. Das ist ja schon die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums von Bethlehem bis Golgatha. Er kommt zu uns. Gott ist auf dem Weg zu uns. Gott wird Mensch, um uns nahe zu sein. Und dann hört Jesus jemand rufen. Es sind sogar zwei Stimmen. Von da drüben scheint es zu kommen. Und was macht er jetzt? Wahrscheinlich war sein Tag auch schon relativ anstrengend. Es gab schon viele intensive Gespräche. Aber an dem ruft er nicht vorbei. Und wenn wir das alles lesen über Jesus, dann ist genau das eigentlich nicht vorstellbar, dass er jetzt einfach sagt, nee Leute, jetzt ist mal Feierabend. Jetzt Sprechstunde, anderes Mal. Nein, er hört zu. Nächste Begebenheit. Ich komme nach Mitternacht an. Ich versuche eigentlich möglichst den allerletzten Zug am Tagesrand zu vermeiden, weil wenn der verspätet ist, dann hängt man irgendwo und dann wird es schwierig. Aber so der vorletzte war auch schon nach Mitternacht. 4 Tage Konferenz und ich war schon ziemlich durch. Und da wir fast direkt beim Hauptbahnhof wohnen, habe ich mich schon so in 10 Minuten in mein Bett gesehen. Und dann steigt da eine Mutter mit Kleinkind aus, Unmengen Gepäck. Und das war schon so auf den ersten Blick erkennbar. Die Frau ist komplett überfordert. Und dann helfe ich ihr so gerade, das alles noch aus dem Zug rauszuräumen. Dann denke ich, okay, jetzt frage ich dann doch mal, ja, wo wollen Sie denn jetzt noch hin? 18 Kilometer außerhalb von Leipzig. Okay. Fährt denn da jetzt noch ein Bus? Ich dachte, ich glaube nicht. Verspätung. Ich weiß nicht, wie ich da noch hinkomme. Gibt es ja Taxis? Naja, wahrscheinlich schon. Aber irgendwie ziemlich verzweifelt. Und dann gibt es jetzt Momente, da muss man sich dann entscheiden. Und da dachte ich, okay, ich kann jetzt entweder in 10 Minuten im Bett liegen oder ich hole jetzt mein Auto und fahre jetzt dahin, wo auch immer das ist. Und war dann halt 2 Stunden später im Bett. Aber gut, das macht man einmal, ist okay. Und Jesus hat einfach diese Mentalität. Er sagt, hey, ich bin da, ich helfe dir. Ich gehe nicht vorbei, ich höre zu. Er kümmert sich. Und das ist sein Erbarmen. Er ist gekommen als Retter, als Helfer. Zu den Aussätzigen, zu den Kranken, zu den Einsamen, zu den Sündern, zu den Zöllnern, zu den Verlorenen. Und er hat Mitleid. Im Luther-Bibeldeutsch heißt es ja, es jammerte ihn. Und das ist dieses Mitleid, dieses Erbarmen, das ist in seinem Herzen. So sieht er die Menschen. Napoleon hat mal gesagt, über die Menschen wertlose Masse. Horaz, ein angeblich weiser Mann, griechischer Dichter. Ich hasse das gemeine Volk und halte mich fern von ihm. Auch eine Einstellung. Und Jesus hat Mitleid und geht hin. Und für ihn sind wir nie einfach nur irgendeiner, irgendwie anonym, sondern immer ein Gesicht, immer eine Geschichte. Er kennt uns ja vom ersten Atemzug an. Ich habe heute einer Bekannten gesprochen, die hatte ein großes Problem mit einer Behörde. Wir haben vergessen, für die Kinder irgendwann was einzutragen und plötzlich wollen die alles ablehnen. Und jetzt kann man drauf, du musst hingehen. Du musst irgendwie einen Termin kriegen, denn wenn du mal da sitzt, dann bist du nicht mehr eine Nummer, dann bist du nicht irgendwie eine E-Mail, die man löschen kann oder weiterschieben, sondern bist du eine Person. Und so ist es bei Jesus, du bist eine Person, du bist ein Gesicht, du bist von ihm geliebt. Und wenn dann einer ruft und sagt, Herr, hilf, dann zerreißt ihm das Herz. Denn er kämpft ja einen Kampf gegen die Mächte der Angst, der Verzweiflung, des Todes, der Hölle. Und die sind stark in dieser Welt. Da brauchen wir nur jeden Tag in entsprechende Nachrichtenkanäle zu schauen. Wir brauchen nur durch die Stadt zu gehen. Wir brauchen nur unsere Augen aufzumachen. Das Böse ist stark, aber Jesus ist gekommen, um es zu überwinden, um es zu besiegen mit seiner Barmherzigkeit. Wenn Wissen unser größtes Problem wäre, hätte Gott uns einen Wissenschaftler geschickt. Professor. Wenn Geld unser größtes Problem wäre, hätte er uns einen Ökonomen geschickt. Betriebswirtschaftler. Wenn Unterhaltung unser größtes Problem wäre, hätte er uns einen Entertainer geschickt. Aber da Vergebung unser größtes Problem ist, hat er uns einen Erlöser geschickt, einen Retter, einen, der sich erbarmt. Jetzt rufen sie da, Jesus, vor Jericho, du und Davids, erbarme dich unser. Einmal, zweimal, wahrscheinlich dann noch lauter, erbarme dich. Und einige sind genervt, einige sind unangenehm berührt. Interessanterweise haben wir das immer wieder, so noch eine Handgruppe dabei, die das irgendwie ammeln, egal ob es Kinder sind, ob es Kranke sind, ob Aussätzige oder Ausländer oder wer auch immer. Irgendwie wimmeln die immer ab und sagen, stört hier nicht. Und Jesus hört immer zu und sagt, doch, ihr seid richtig, für euch bin ich da. Und diese zwei, die rufen, sind blind. Jesus, ihre Hoffnung, ihre einzige Hoffnung. Würdest du es genauso machen? Würdest du laut schreien? Wenn das mein dringendstes und größtes Problem ist, ich brauche Hilfe, ich brauche Erbarmen, ich brauche Erlösung. Vielleicht kann ich rufen. Und wir sind da oft so moderiert, ausgewogen, bloß nicht aus der Art schlagen, bloß nicht auffallen, irgendwie satt und zufrieden oder wenn, tun wir wenig so, als ob wir es wären. Aber die zwei, die haben ja nichts zu verlieren. Klar, sie könnten sagen, es ist mir peinlich oder ich bin zu stolz oder vielleicht resigniert, ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht im Leben. Wer hat nicht schlechte Erfahrungen im Leben? Wer ist nicht schon mal enttäuscht worden? Also ich schon. Vielleicht könnten sie sagen, können wir das glauben mit dem Jesus? Aber sie rufen und sie rufen laut und das zeigt, sie sind entschlossen, sie sind mutig, sie lassen sich nicht einschüchtern, sie lassen sich nicht ablenken. Sie bleiben nicht in irgendwelcher Depression stecken. Sie erheben ihre Stimme und haben die Hoffnung, dass Gott etwas tut. Es ist schon ein paar Jahre her, da haben wir mal so ein Gebetssamstag gemacht. Wir haben gesagt, okay, es ist gut, wir beten ja immer irgendwann, irgendwo, aber machen wir mal einen ganzen Tag und wer Lust hat, kommt vorbei. Und es kamen die einen mal für 30 Minuten und die anderen für 60 Minuten und die anderen für 90 Minuten. Und eine Frau, eine Mutter, war nahezu fast den ganzen Tag da. Sie ging in den Nebenraum und hat so laut gebetet, gerufen, geschrien, dass sie gesagt hat, ich mache hier lieber die Tür zu, weil sonst wird es hier sehr anstrengend. Und ich dachte, okay. Dann habe ich sie gefragt, wofür betest du denn? Und sagte sie, ja, mein Sohn, der kann auf einem Ohr gar nicht hören. Der wird jetzt eingeschult und die haben schon gesagt, der muss irgendwie Förderbedarf, Sonderschule und alles schwierig. Und er hat wahrscheinlich dann auch Lernprobleme, dann ging das alles schon los. Soll er operiert werden, schwierige Operationen, Diagnosen nicht so gut. Ich bete jetzt. Ich war ja im Nebenraum, aber das hat ein paar Stunden gedauert. 2-3 Wochen später, sagt sie, Pastor, alles ist gut. Ich sage, ja, was ist los? War keine OP. Wir waren noch mal bei 2 oder 3 Ärzten. Das Problem ist weg. Oder so gering nur noch. Er kann einfach so weiterleben. Er kann in eine normale Schulklasse gehen. Gott hat Gebet erhört. Und für mich ist diese Mutter ein Beispiel geworden, wie sie Stunden zu Gott geschrien hat. Es war ihr Kind, es war ihr Sohn. Um Erbarmen. Und es kam Hilfe. Eleison hemas Kyrie hyos David. Erbarme dich, Herr, du Sohn Davids. Du bist der Herr, der Allmächtige. Hab Erbarmen. Ich habe jetzt die Tage mit einem Buddhisten gesprochen, der sagt, ja, warum suchst du die Hilfe immer außer dir, außerhalb von dir und nicht in dir? Du musst in dich gehen und nicht außer dir irgendwas suchen. Ich sage, ja, aber Gott ist doch nicht, bin ich auch nicht ich, sondern er ist doch er. Und wenn ich Hilfe brauche, muss ich doch zu ihm kommen und ihn suchen. Nein, du musst es in dir finden. Ich sage, nein, Gott, der Herr, ist mein Gegenüber. Natürlich kann ich eine Beziehung haben, kann ich ihn aufnehmen in mein Leben, wohnt er auch in meinem Herzen, aber er bleibt immer noch jemand anderes als ich und glücklicherweise hat er andere Kraft, andere Vollmacht. Das ist doch unser Glaube. Und die Kraft kommt doch davon, dass wir wissen, an wen wir glauben, woran wir glauben, wer der Herr ist. Es ist nicht entscheidend zu sagen, ich muss mir jetzt hier ganz, ganz, ganz großen Glauben machen oder einreden, sondern an wen glaube ich? Glaube an einen großen Gott. Habe Mut, zu ihm zu rufen. Und es ist schön, dass es zwei sind hier, die sich gegenseitig ermutigen. Und oft hilft es, wenn jemand anders mitkommt oder mitmacht. Und das ist auch schon so eine Geschichte. Wie kommen Menschen überhaupt zu Jesus oder zum Glauben? Nicht selten, weil irgendeiner sagt, hey, komm doch mal mit. Ich bring dich mit. Sei dabei. Wir hatten heute in unserem Gottesdienst eine Familie aus Venezuela. Die sind gleich zu viert gekommen. Und damit es irgendwie nicht zu schwierig wird, weil sie keinen kennen, haben sie gleich noch ihr Picknick mitgebracht und haben alle eingeladen. Und jedem gesagt, hier, isst doch ein bisschen was mit. Auch eine Möglichkeit. Aber alleine hätten sich das vielleicht nicht getraut. Aber so waren sie viele. Und ich ermutige dich, wenn es für dich schwierig ist, um Hilfe zu suchen, zu Gott zu beten, Hilfe zu suchen, vielleicht machst du es mit jemand anderen zusammen. Und vielleicht ist das auch so eine Geschichte für dieses Hoffnungsfest, was ansteht. Einfach mit jemand gehen oder jemand mitnehmen oder jemand mitbringen. Komm mit mir mit. Interessanterweise gibt es ja in den Evangelien da zwei Versionen. War es jetzt ein blinder Bettler vor Jericho oder zwei? Ganze Generationen von hochgelehrten Theologen haben da also schon große Abhandlungen drüber geschrieben, wie das denn sein kann. Ist natürlich auch die Frage, ist das jetzt ein kompletter Widerspruch? Schließt sich das völlig aus? Numerisch schon. Es kann natürlich in der Erzählung mal nur einer erwähnt sein, der vielleicht besonders laut geschrien hat und mal werden beide erwähnt. Könnt ihr auch mal drüber nachdenken. Ich meine, eine Auslassung alleine ist noch ein Widerspruch. Aber ich finde es schön, dass Matthäus hier zwei erwähnt und dass die sich gegenseitig helfen. Ist ja irgendwie auch eine schöne Aufgabe. Ich habe auch gedacht, wir Deutsche, wir sind ja auch so, wir helfen grundsätzlich gerne. Wir weisen auch gerne anderen den Weg. Also wenn du mal jemandem eine Freude machen willst, frag mal nach einem Weg oder wo irgendwas ist oder wo es hingeht. Die meisten Deutschen erklären gerne. Sagen, ja, musst du so machen oder so. Ein Bekannter von mir, der ist aus Nigeria und der ist Christ und auch Evangelist. Der sagt, immer wenn ich unterwegs bin, also er spricht, fließt Deutsch, hatte Abschlüsse an der Uni und predigt und was er sich nicht lässt, sagt er, ich frage in ganz, ganz einfachem Deutsch, wo geht's denn hier hin? Alle wollen mir sofort helfen und danach erkläre ich ihnen das Evangelium. Sagt, da finde ich immer ein offenes Herz. Und vielleicht ist es für uns leichter, anderen irgendwie zu helfen. Das war ja auch so die große Flüchtlingswelle damals, wo es darum ging, wer hat noch Altkleider zu Hause zum Helfen? Millionen Tonnen Altkleider zusammengekommen. Jeder will helfen. Und wenn dann noch mein Kleiderschrank ein bisschen leer ist, na umso besser. Das ist unsere Mentalität. Wir sind schon hilfsbereit. Und übertragen wir das doch ein bisschen auf das Evangelium. Warum nicht auch anderen helfen, indem wir mal was weitergeben von der Hoffnung und von der Kraft und der Liebe Gottes? Denn das ist ja noch viel mehr wert als irgendwie ein Weg. Außerdem haben die meisten sowieso Google Maps oder irgendwelche Altkleider oder sowas. Und noch besser ist vielleicht, wenn wir uns nicht nur bei den Helfern, bei den Bescheidwissern, bei den Lehrern, bei den Menschenfreunden und Humanisten sehen, anderen auch mal einen Tipp geben, sondern wir selber auch die Hilfe suchen und annehmen. Und wir sind damit nicht fertig. Und wenn du ein Christ bist, schon vielleicht einige Jahre, das ganze Ding ist nicht komplett oder fertig. Ich brauche doch jeden Tag Gottes Hilfe. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Kürzlich hat jemand mich kritisiert. Ich fand es ein bisschen hart und ein bisschen heftig. Und warum ich da überhaupt so rede und nicht anders und was das alles soll. Reflexartig habe ich mich sofort irgendwie verteidigt. Und jetzt so, als ich den Text nochmal gelesen habe von Matthäus, dachte ich, naja, also erstmal, es ist immer ein Körnchen Wahrheit dabei. Wenn es alles nur totaler Blödsinn ist, dann interessiert es mich auch gar nicht. Irgendwas hat mich ja auch getroffen offensichtlich, war nicht ganz falsch. Sag ich, warum kann ich nicht einfach sagen, ja, genau, Da brauche ich Hilfe. Ich brauche die Hilfe von Jesus. Da war ich irgendwo verkehrt. Hey, darum will ich beten. Komm, wir beten zusammen. Ich bleib doch bedürftig. Aber das ist vielleicht nicht so ein schöner Status, oder? Ich will doch gerne stark sein. Ich will es doch gerne checken. Ich will doch gerne vorne dabei sein. Anderen erklären, wie alles geht. Auf dem Boden sitzen, rufen, schreien. Jesus, erbarme dich. Will ich das? Will ich es überhaupt zugeben, wenn ich blind bin? Wenn ich irgendwas nicht sehe? Meine blinden Flecken? Stellen wir uns doch mal vor, so dieses Jericho, ziemlich heiß war es, ziemlich staubig, orientalisch, viel Lärm, viele Menschen. Es werden immer mehr, die Menge kommt immer näher. Noch mehr Geschrei, Schubsen, aber auch Freude. Jesus. Versuch mal, deinen Platz zu definieren. Wo bist du? Bist du irgendwo am Rand? Schaust dir mal alles an? Hörst mal zu? Bist du im Gedränge dabei? Bist du irgendwie gerade auch hin und her geschubst? Bist du nah bei Jesus? Bist du der, der da sitzt und ruft? Der Hilfe braucht? Mit Erwartungen? Oder bist du eher kritisch? Oder ist eher, hey, Leute, macht mal leise. Evangelium von Gott bedeutet, ich bin kaputter und verlorener, als ich es eigentlich für wahr halten will. Aber gleichzeitig ist die Liebe und das Erbarmen und Gnade Gottes größer, als ich es je hoffen könnte. Denn Jesus ist da, er ist stark, er rettet. Die Blinden hatten vielleicht manche Optionen nicht. Jetzt irgendwie auf den Baum klettern, ist vielleicht schwierig, wenn ich nichts sehe. Aber so ein paar Sachen hätten sie jetzt machen können. Sie hätten vielleicht die Blindenstöcke weitschnitzen können oder sich Geschichten erzählen oder vielleicht so viel betteln, wie es nur geht. Jetzt kommen ja viele Leute vorbei, muss man nutzen. Vielleicht wäre das so der Verdienst der Woche gewesen. Es gibt immer Optionen, es gibt immer irgendwas, was wir machen können. Aber zu Jesus rufen, sein Erbarmen, ist eigentlich das Größte und Wichtigste und Beste, was wir tun können. Da war das ja eher so die Chance, Jesus kommt vorbei und dann ist er demnächst woanders. Das Gute ist, er ist ja heute da, hier und die Chance ist ja immer da und jeden Tag. Wir haben einen Gott des Erbarmens heute und morgen. Trotzdem müssen wir Dinge nicht aufschieben, kann ich heute beten. Aber das Schöne ist, morgen ist er noch da. Er ist immer gleich, er ist immer derselbe. Wir haben dieses Lied gesungen, wohin sonst sollten wir gehen? Ja, nur einer hat Worte des Lebens. Wir hatten eine chinesische Bibelgruppe, die kamen aus Mainland China und waren atheistisch, aus Kaderfamilien, kommunistisch geprägt, Naturwissenschaftler. Und da sind einige zum Glauben gekommen. Und das Spannende war, die haben sich dann sonntags getroffen nach dem Gottesdienst und haben dann die Bibel gelesen, auch gegessen zusammen und haben gesagt, Pastor, um 18 Uhr kommst du vorbei und dann machen wir hier Bibelgespräch. Ich habe gesagt, ihr trefft euch doch schon um 12, wieso um 18 Uhr? Naja, 5 Stunden davor klären wir mal alles, was wir schon klären können in der Gruppe. Und alle Fragen, die dann noch offen sind, die schreiben wir auf und dann kommst du. Das war manchmal sehr herausfordernd, aber auch schön. Dieser Eifer und dieser Fokus, das hat mich schon berührt. Und die haben alle 6 Tage Job gemacht in ihren Instituten, in den Laboren und an ihren Doktorarbeiten. Die waren eigentlich alle von Montag bis Samstag spät, konntest du die gar nicht erreichen. Aber Sonntag waren die von morgen bis abends fokussiert und haben gesagt, hey, das brauchen wir jetzt. Ein Iraner kennengelernt. 1,5 Stunden, 1,5 Stunden mehr Weg zum Gottesdienst überhaupt zu kommen, hat sein letztes Geld zusammengenommen, um sich die Fahrkarten zu kaufen. Aber er hat auch gesagt, wohin soll ich sonst gehen? Hier sind Worte des Lebens. Und Jesus fragt dann, was soll ich für euch tun? Das ist ja immer so diese Frage von Jesus, was willst du? Was glaubst du, was hoffst du? Ist ja eigentlich logisch, oder? 2 Blinde sitzen da, rufen zu Jesus?
Naja,
klar. Was wollen die? Bestimmt kein neues Auto. Die wollen sehen. Aber er fragt sie. Und Jesus fragt dich, sagt, was wünschst du dir? Was willst du? Hast du noch Glauben? Suchst du was? Hast du eine Hoffnung? Und viele Menschen suchen. Aber bin ich auch bereit, das zuzugeben? Ich brauche was?
Meine Eltern waren eher so geprägt, wenn was schwierig war, wenn es ein Problem gab, sollte da möglichst keiner merken. Es gab ein paar Jahre, da war mein Vater arbeitslos. Und ja, damals, bin ja auch nicht mehr ganz jung, war das wirklich auch so ein gewisser Makel. Der hat keine Arbeit. Und dann haben sie gesagt, am besten ladet ihr jetzt mal keine Hunde mehr ein. Weil nachfragen die, was hier los ist, und nachher finden die das raus, dass der Papa arbeitslos ist. Ich bin mir gedacht, naja gut, und? Ist er deshalb ein schlechter Mensch oder was? Also, aber das war so ein bisschen die Mentalität. Lieber soll nicht so viel nach außen dringen. Und vielleicht kennst du das auch. Stiff upper lip, sagen die Engländer. Contenance, sagen die Franzosen. Hey, lass dir nichts anmerken. Aber so kommen wir mit dem Erbarmen Gottes nicht weiter, sondern da brauchen wir den Mut, um Hilfe zu bekommen. Wir haben so eine Gebetsecke nach dem Gottesdienst, wo man dann beten kann, für sie beten lassen kann. Gibt es hier sowas auch? Oder man kann einfach... Während des Lobpreises, habe ich eben verpasst. Okay, beim nächsten Mal. Ihr habt so schön gespielt, ich war ganz fokussiert hier. Also, aber man kann ja auch nachher noch für sich beten lassen oder füreinander beten. Was mich immer wieder erstaunt ist, wie leer das in die Ecke ist. Da ist schon verschiedene Sachen unternommen, unter anderem so einen kleinen Sichtschutz. Ziehharmonika. Aber denk, es kann ja auch sein, dass es unangenehm ist. Man jetzt sagt, ich lasse für mich beten. Ist ja auch jetzt irgendwie nichts Ansteckendes oder sonst wie oder infektiös. Aber vielleicht ist ja okay, wenn man sagt, das muss jetzt nicht jeder sehen. Okay, dann machen wir hier die Faltwand. Aber komischerweise, du hast den Saal voll, Gottesdienst, alle sind da. Hey, jetzt gibt's Gebet. Kein Mensch beim Gebet. Ich denke mal, habt ihr kein Problem? Und ich kenne ja einige, viele. Als Pastor soll ich ja auch ein bisschen was vielleicht mitkriegen, wie es einzelnen geht. Denk so, hey, ich weiß, dass ihr nicht alle um Probleme seid, aber warum betet man nicht? Letzte Woche habe ich eine junge Frau gefragt, hey, geht's dir vorm Gottesdienst? Und sagt, MS-Diagnose mit Anfang 30, schwierig. Und sagt, kann dir nur sagen, nach dem Gottesdienst, wir können beten. Und sie ist gekommen und ich fand das gut. Das ist vielleicht so ein Schritt, ein mutiger Schritt. Ich habe gesagt, und damit hören wir jetzt nicht auf. Wir beten weiter, bis Gott hilft. Sei mutig. Lass uns sehen werden. Jesus fragt, was willst du eigentlich? Sprich's aus, sei mutig und such die Hilfe. Und wenn ihr hoffnungsfest habt, ihr könnt sicher sein, es gibt hier ringsherum und im Stadtteil und Rabet und überall, vielleicht auch von deinen Freunden, Kollegen, in deiner Schule, wo auch immer, gibt es viele, die Sorgen haben, die Probleme haben, die nicht wissen, wohin. Vielleicht wollen sie mitkommen, wollen das Erbarmen von Jesus kennenlernen. Im Januar kam ein Vater mit drei Töchtern, unser Gottesdienst. Und da die noch nie da waren, habe ich sie nachher gefragt, hallo, begrüßt, wer seid ihr? Ja, haben sich vorgestellt, wir wollen uns taufen lassen, wir sind ja Christen. Okay, ja, schön, dass ihr da seid. Und dann hat er erzählt, er ist ungefähr so alt wie ich, aber die Kinder sind eben noch relativ klein, sagt er, ich habe eine Krebsdiagnose, ich war im Rollstuhl, ich konnte nicht mehr laufen. Die Ärzte haben mir keine Chance mehr gegeben und wusste nicht mehr weiter. Und dann habe ich, weil ich als Jugendlicher vor über 30 Jahren auch schon mal irgendwo in der Kirche was gehört habe, danach 30 Jahre war nichts mehr, nada, komplett Atheist. Dann habe ich zu Jesus gebetet. Ich habe dem meine Sünden bekannt und nachher bin ich aus dem Stuhl aufgestanden. Ich weiß nicht genau, nachher, ob das die gleiche Stunde war oder der gleiche Tag oder die gleiche Woche, muss ich ihn nochmal fragen. Krasse Geschichte, oder? War auch keiner von uns Christen dabei. Also das war unser Gebetsdienst oder unsere Gebetsecke. Vielleicht kommen die auch deswegen nicht, weil die sagen, was passiert das alles zu Hause, brauchen wir die Gebetsecke nicht. Jedenfalls ist es passiert. Und jetzt die Mädels, 6, 9 und 12 Jahre alt, die wollen nur noch Jesus. Die sind komplett auf Jesus fixiert. Und ich kann verstehen, warum. Weil die dachten, mein Papa stirbt. Bei uns ist es vorbei. Und jetzt lebt er und sagt, das war Jesus. Und jetzt haben die angefangen, die Bibel zu lesen. Und die Älteste hat jetzt ihre Schulfreundin mitgebracht und hat gesagt, hey, das ist die und das ist die. Und ich habe denen allen gesagt, ihr könnt auch an Jesus glauben. Und hat die mitgebracht. Leider haben erste Eltern das jetzt schon untersagt. Gesagt, wo bringt ihr hier unsere Töchter hin? Aber die ist so begeistert und sagt, also wenn ihr irgendwas braucht, betet zu Jesus. Klar, sie haben ja erfahren, sie haben es ja erlebt, sie haben es ja gesehen. Und es ist irgendwo auch natürlich, das weiterzugeben. Und deshalb suchen wir dieses Erbarmen, erfahren wir die Hilfe von Jesus und dann reden wir davon und wünschen uns, dass auch andere ihn erleben. Amen.